HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hi Leute und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christina und alle zwei Wochen werden in diesem Podcast ehemalige Studenten interviewt, die euch Zuhörern die Karrieremöglichkeit nach einem Studium an der Hamburg Media School transparent machen sollen. Heute bin ich bei Jan Bechler. Wo fängt man bei Jan am besten an? Der ist Partner der Online-Marketing-Rockstars, Founder und CEO der Online-Marketing-Gruppe Fink 3, Organisator der Charity Tech Bikers Germany, sitzt im Vorstand des Alumni-Vereins der HMS. Und wenn ich jetzt so weitermache, wird das Intro sicherlich eine ganze Folge lang sein. Deswegen, ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann checkt doch gerne seine Homepage ab. Ich bin jedenfalls super gespannt und freue mich auf eine spannende Reise vom Radiomoderator, der er mal war, über Axel Springer Mitarbeiter bis zum Unternehmer und Strategieberater, der er heute ist. Also ja, viel Spaß!
Ja, moin, ich bin Jan, HMS-Absolvent aus dem Jahr 2006, der zweite Jahrgang, den es damals überhaupt gab. Also so die Frühzeit in der Finkenau miterlebt und danach ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Hab beim Radio gearbeitet als Moderator, hab beim Radio gearbeitet in der Vermarktung und im Aufbau des Digitalgeschäfts. Mal eine Zeit lang bei Axel Springer und bin jetzt seit mittlerweile 8,5 Jahren Unternehmer. Das ist so die Kurzform. Warum bin ich eigentlich zu HMS gegangen? Ich habe sehr früh angefangen, als Radiomoderator zu arbeiten. Also ich wollte so als kleines Kind, wo der eine möchte Lokomotivführer werden, der andere möchte Astronaut werden. Und ich wollte immer Fußballreporter werden, aber nicht im Fernsehen, sondern NDR 2 Bundesliga-Konferenz.
Okay, so, the dream.
Genau, so samstags nachmittags vorm Radio habe ich als kleines Kind immer gesessen und habe mir da irgendwie Fußballreportagen angehört und habe mir gedacht, genau das ist das, was ich machen möchte.
Okay.
Und habe dann so mein erstes Schulpraktikum mit 14 bei Radio Hamburg gemacht.
Also du kommst auch hier aus
Hamburg. Ich komme aus Hamburg, genau. Habe bei Radio Hamburg mein Praktikum gemacht und war so ab diesem Moment, wo ich das erste Mal irgendwie in einem Radiostudio stand, das rote Licht ging an und der Moderator war on air, das hat mich so irgendwie gepackt und da wusste ich so, okay, das ist...
Okay, das hat getriggert.
Genau, das hat mich irgendwie, genau das will ich machen. Und habe dann so nach diesen 3 Wochen Praktikum so ein bisschen mich gefragt, was mache ich jetzt? Und hatte damals 2 ganz tolle Praktikumspapas. Marcel Becker und Stefan Heller, die waren für mich damals sowas wie Elvis. Ja, so, das waren die Nachmittagsmoderatoren von Radio Hamburg zu der Zeit, die ich wirklich verehrt habe. Mit beiden bin ich heute sehr, sehr gut befreundet. Und die haben damals gesagt, irgendwie für so deine jungen Jahre, du hast irgendwie, man merkt, du hast Bock und du brennst dafür und vielleicht ja auch ein Talent und guck doch mal, ob dieses Talent irgendwie so in dir schlummert und geh mal zum offenen Kanal. Das ist der Vorgänger von TIDE, also dem Bürgerfunk, was ja heute auch zur HMS gehört oder auf dem HMS-Gelände mit ansässig ist. Und dann bin ich da mit 14,5 beim offenen Kanal reinspaziert und habe gesagt, ich möchte jetzt hier gern irgendwie so die Jan Bechler Radioshow machen. Und habe mich dann da einmal pro Monat tatsächlich hingesetzt, so Kinderzimmerradio gemacht. Das haben wahrscheinlich außer meiner Familie nicht so viele Leute gehört, aber...
Ja, aber du hast dafür gebrannt.
Genau, für mich war es super und es war genau meine Leidenschaft und ich habe mir zu Hause in meinem Kinderzimmer so ein Radiostudio eingerichtet, irgendwie alles gemacht und produziert, was man so tun konnte. Und bin immer wieder so nachmittags nach der Schule auch irgendwie zu Radio Hamburg gegangen und habe da teilweise vor dem, damals gab es noch das gläserne Studio, da konnte man so von außen reingucken. Jedes dritte Mal haben dann Marcel und Stefan, meine alten Praktikumspapas, gesagt, ach, komm doch mal rein, kannst eine Stunde zugucken. Und hatte irgendwie immer Kontakt zu denen. Und als ich dann 18 war, noch während der Schulzeit, rief mich irgendwann eben jener Stefan Heller an. Damals dann nicht mehr Moderator war bei Radio Hamburg, sondern Programmchef wurde bei Energy in Hamburg. Und mir sagte, ja, er müsste da jetzt, sei da jetzt neu in Amt und Würden und müsste da jetzt irgendwie große Teile des Teams mal austauschen und da mal den ganzen Laden irgendwie einmal feucht durchwischen und bräuchte halt neue Stimmen. Fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen.
Da hast du nicht Nein gesagt. Und, genau, 100%ig nicht.
Genau, und so kam es, dass ich dann da so zum Ende der Schulzeit angefangen habe, dann in einem etwas professionelleren Umfeld als dem offenen Kanal Radio zu machen. Und dann stellte sich ja so nach dem Abitur die Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Und ich wusste immer so, Medien und Radio finde ich beeindruckend und faszinierend, das ist genau meins. Aber ich wusste auch, dass ich das nicht mein Leben lang der Witzeonkel am Mikro sein will.
Ja, verstehe.
So, weil das sich das, glaube ich, also das trägt sich halt nur eine Zeit und ich wusste so.
Ja, man entwickelt sich ja auch und dann möchte man wieder Neues. Und
für bis zur Rente ist es wahrscheinlich nicht das Richtige, aber so für den Moment ist es geil.
Okay. Und 5 Jahre aber, hast du das gemacht, ne?
Ja, ich habe das 6 Jahre gemacht, genau. Hatte mich aber eben bewusst dafür entschieden, nicht irgendwie ein Volontariat zu machen nach dem Abitur, sondern zu studieren, weil ich immer gesagt habe, Medien ja, aber eher im kaufmännischen Bereich. Und habe dann hier in Hamburg BWL studiert, fand das ehrlicherweise ziemlich ätzend, habe versucht, so wenig Zeit wie möglich da an der Uni zu verbringen und habe viel mehr Zeit verbracht eben im Radiostudio und in den Hip-Hop-Clubs dieser Stadt, weil ich ziemlich tief so in dieser Hamburger Hip-Hop-Szene drin war und ganz viel aufgelegt habe. Und das war so meine Art von Studentenjob, halt DJing und Radio moderieren.
Was waren damals so die angesagten Clubs, wenn ich mal kurz reinschneiden darf?
Also sicherlich sehr angesagt damals der Funky Pussy Club auf der Großen Freiheit.
Okay.
Dann das, was heute das Übel und Gefährlich ist. Ist ein Laden mit sehr wechselhafter Geschichte, viele unterschiedliche Namen erlebt. Dann ein sehr guter Hip-Hop-Club war die Location. Das Aftershave, also das waren so die Hip-Hop-Clubs, die
da waren. Okay, und da hast du dann immer aufgelegt.
Da habe ich viel aufgelegt.
Cool.
Und hatte dann so nach dem BWL-Studium so das Gefühl, das war jetzt irgendwie alles, jetzt habe ich hier eine Urkunde. Aber eigentlich so richtig habe ich immer noch keine Ahnung davon, wie es läuft.
Ich glaube, so geht es vielen BWL-Absolventen.
Genau, und dann bekam ich genau zu der Zeit, hörte ich das erste Mal von der HMS. Und das hat mich sofort angesprochen. Und ich war leider ein bisschen zu spät für den ersten Jahrgang, hatte dann aber mich sehr früh beworben und auch relativ früh die Zusage bekommen und war dann halt in MM06, also dem zweiten Jahrgang für die Medienmanagement MBA. Und ja, bin da so reingerutscht, hab das dann gemacht, 2 wahnsinnig prägende Jahre. Ich da so damals alle meine Partner, mit denen ich heute unternehmerische Dinge zusammen mache, kennengelernt habe, plus somit meine besten Freunde, also Philipp Westermeier, mit dem ich ja über die OMR verbunden bin, habe ich da kennengelernt, Tim Nedden, Björn Suit, mit denen ich heute mehrere Firmen zusammen gegründet habe, hier die Fink3-Gruppe, wir waren in einem Jahrgang, also es war auf ganz viele Arten und Weisen prägend für mich.
Ja.
Und tatsächlich war es so, dass Tim, Björn und ich uns schon so während des Studiums, wir waren so ein festes Projektteam.
Also da gab es auch diese Praxisprojekte, die wir jetzt immer noch haben.
Genau, wir waren so ein Team und wussten, dass wir uns total mögen, erstens. Und zweitens uns sehr gut ergänzen. Also keiner ist so wie der andere. Wir sind ganz unterschiedliche Typen. Wir können, glaube ich, auch unterschiedliche Dinge oder auch nicht. Und ja, wir können sehr gut miteinander arbeiten. Und haben so während des Studiums schon überlegt, ob wir eigentlich gemeinsam mal was gründen. Und hatten irgendwie so das Gefühl, ja, irgendwann werden wir es machen, aber vielleicht nicht direkt nach dem Studium, weil es vielleicht doch schlauer ist, nochmal so ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln, so ein paar Fehler zu machen, solange es noch nicht die eigene Firma ist. Ne?
Aber trotzdem cool, schon mal ein paar Leute gefunden zu haben, die auf einer Wellenlänge sind.
Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, nee, wir arbeiten erstmal, aber irgendwann machen wir es.
Okay.
So. Was wir schon gemacht haben, wir sind auch nach dem Studium so 2-3 Mal übers Wochenende irgendwo an die Ostsee gefahren und haben einfach mal so Ideen gesammelt. Ne? Mal so eine weiße Wand vollgemalt mit, wenn wir heute gründen würden, was würden wir denn dann eigentlich machen? Und trotzdem ist so ein bisschen die Wahrheit, je länger du es nicht machst, desto unwahrscheinlicher wird es, dass man es macht. Weil, ist ja auch klar, ne? Mit jeder Gehaltserhöhung, mit jeder Beförderung, mit jedem, weiß ich nicht, Dienstwagen, den du bekommst, steigt ja eigentlich so das Risiko, ne? Das Downside, weil man mehr aufgibt.
Ja, ja.
Und dann haben wir da irgendwie alle so ganz gut unseren Weg gemacht.
Wie lange hat das dann gedauert bis zur Gründung? Also jetzt von der HMS bis zur Gründung?
Ja, das hat 5 Jahre gedauert.
5 Jahre, okay.
Und der Weg war der, dass ich, mein erster Job nach der RMS, nach der HMS war bei der RMS, Radio Marketing Service. Also ich bin im Radiobereich geblieben.
Aber jetzt diesmal im Kaufmännischen.
Genau, in der Vermarktung. Mhm. Hab dort angefangen als, ja, so typischer Einstiegsposition, so Assistent des Vorstands. Mhm. Hab das ein bisschen mehr als ein Jahr gemacht und habe da irgendwie meinem Chef immer erzählt, es ist ja geil, dass wir noch so viel Geld verdienen, so mit klassischem analogen Dampfradio, aber die Zukunft heißt Internetradio, Podcast, Streamingdienste, also das wird irgendwie die Radio- und Audionutzung verändern und wir müssen uns irgendwie darauf einstellen. So, und dann bin ich denen lange genug auf den Sack gegangen und irgendwann hat er gesagt, okay, ja, wenn du meinst, dann mach doch mal so eine Strategiepräsentation. Und die habe ich gemacht und die fanden sie irgendwie alle ganz okay. Also gute Präsentationen konnte man ja nach der HMS.
Ja, das kann man auf jeden Fall.
Und dann sind wir, durfte ich die tatsächlich, was ein großer Vertrauensbeweis war, da irgendwie als 27-jähriger Assi einmal vor der gesamten Gesellschafterversammlung präsentieren. Das kam, glaube ich, auch ganz gut an. Zumindest haben sie alle danach gesagt, ja, es macht schon Sinn und wir sollten jetzt mal einen neuen Bereich dafür gründen, der so neue digitale Geschäftsmodelle aufbaut. Den durfte ich dann aufbauen und führen. Das hat auch relativ schnell ganz gut funktioniert und das habe ich dann noch so 3,5, 4 Jahre gemacht.
Also doch schon noch ein bisschen.
Ja, also ja. Ich war insgesamt schon so knappe 5 Jahre bei der RMS und bekam dann das Angebot, zu Axel Springer zu gehen. Also in den Konzern und fand das irgendwie auch ganz verlockend. Bin dann dahin nach Berlin und habe da die Probezeit nicht überstanden. Im gegenseitigen Einvernehmen.
Okay, verstehe.
Weil wir also einfach festgestellt haben, ich bin für einen Konzern nicht gemacht. So, das ist einfach so. Ich war es von der RMS so gewohnt, als Assi des Vorstands und jemand, der dann da so einen neuen Bereich aufbauen durfte, der sehr schnell viel Aufmerksamkeit bekommen hat und gut funktioniert hat.
Keine langen Kommunikationswege sofort gemacht.
Genau, ich konnte einfach selber entscheiden. Mhm. Ich bin 8-mal pro Tag bei unserem CEO da einfach ins Büro reingeplatzt und habe irgendeine geile Idee auf den Tisch geschmissen.
Weil die einfach in dem Moment ja auch da war.
So, genau. Ja. Und dachte so ein bisschen, so funktioniert so ein Konzern ja auch. Das tat er mindestens mal damals nicht.
Ja.
Da haben wir irgendwie festgestellt, also für die Rolle in dem Konzern war ich einfach nicht gemacht.
Ja, ist doch gut, das zu sehen und dann weiterzugehen.
Ja, würde ich heute auch sagen. In dem Moment, wenn du dann das erste Mal in deinem Leben so eine Kündigung auf den Tisch kriegst, denkst du natürlich so,
okay. Das zieht runter, das glaube ich.
Nicht so geil. Und dann kam noch dazu, dass ich genau zur selben Zeit, als ich da irgendwie meine Kündigung bekam, sich meine damalige Freundin von mir trennte. Dann stand ich so da, so... Scheiße. Okay, Job weg, Freundin weg, Wohnung weg, war sofort irgendwie aus- und umgezogen und das war natürlich so, okay, jetzt ist hier gerade mal so alles offen.
Aber wo viel offen ist, kann ja Neues entstehen, ne?
Ja, total, aber das hat schon so ein paar Tage gedauert natürlich, um sich mal so ein bisschen zu schütteln.
Ja.
Aber das war so, dass ich dann so das Gefühl hatte, ja, also eigentlich ist es ganz cool. Oder, das ist ganz cool. Erstmal ist es scheiße, muss man auch mal sagen, in dem Moment. Aber dann dachte ich, wenn ich was Gutes daran sehen will und jetzt versuche, irgendwie das Beste draus zu machen, dann ist das Coole, dass ich nochmal komplett unabhängig bin gerade. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie, in den nächsten 2 Jahren muss ich Verantwortung für eine Familie übernehmen oder irgendwas, die war ja nun gerade dramatisch gesunken. Dann dachte ich so, okay, eigentlich dann ist jetzt vielleicht der Moment, dieses Risiko einzugehen, zu gründen. Und fuhr so morgens nach Berlin, weil ich musste noch ein paar Tage zu Springer, und dachte so, eigentlich heute Abend, wenn du in Hamburg bist, musst du mal Tim und Björn anrufen und vielleicht ist jetzt so der Moment welcher.
Vielleicht wird es wieder Zeit für die Ostsee.
Und lustigerweise, ich stand abends am, da wo Berlin am schönsten ist, mhm. Gleis 7, da fährt der Zug nach Hamburg, stand ich am Bahnhof und dann lief mir Tim über den Weg.
Nein, ja. Ach komm.
Und dann dachte ich so, das ist natürlich ein Wink des Schicksals. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wir beide müssen jetzt mal im Bordbistro irgendwie ein großes Weißbier trinken und miteinander reden. Und dann haben wir miteinander geredet. Er war zu der Zeit bei Gruner und ja und hatte, glaube ich, auch das Gefühl, so, das war Zeit für was anderes. Und war irgendwie dann, als wir in Hamburg so ausstiegen, der Meinung, ja, das sei vielleicht genau der richtige Moment. Und dann habe ich an dem Abend Björn angerufen und gesagt, du musst mal in Hamburg kommen, wir müssen uns mal zu dritt zusammensetzen. Und mhm. Björn, der damals in München war und Online-Dating gemacht hat, war so, ja, alles klar, dann komme ich halt nach Hamburg.
Okay.
Und dann haben wir uns an der HMS für ein Wochenende eingeschlossen, haben nochmal so Ideen gesammelt und haben dann so sonntagsabends gesagt, wir wissen zwar noch nicht, was wir machen, aber es gibt so ein paar Ideen und wir glauben daran, dass wir als Team schon was Gutes machen werden und ja, wir machen das und wir entscheiden uns jetzt irgendwie unsere Jobs aufzugeben und gemeinsam zu gründen. Und ja, am Ende kam es so, dass wir genau das getan haben und irgendwann wieder in der Finkenau saßen, weil wir da nämlich dankenswerterweise fürs erste Jahr kostenlos ein Büro bekommen haben.
Ach krass.
Und dann da saßen und uns überlegt haben, okay, was von diesen ganzen Ideen machen wir jetzt eigentlich? Mhm. Und dann dachten wir so, naja, das Erste, was wir mal brauchen, ist ein Firmenname. So für die erste Firma, so damit es überhaupt erstmal irgendeine Firma gibt.
Es muss eine Persönlichkeit geben,
genau.
Steht ja auch ein Name dahin.
Und dann dachten wir, naja, wir sitzen jetzt hier in der Finkenau und wir sind zu dritt, also sagen wir jetzt mal Fink 3. Allerdings war Fink 3 eigentlich nie gedacht als eine Firma, die so nach außen auftreten sollte, sondern das sollte so ein bisschen unsere Beteiligungsfirma sein, so quasi unsere Holding. Jetzt überlegen wir uns mal, was wir in Ruhe machen und wenn wir was Neues gründen, gibt es dafür eh nochmal eine neue Firma. Aber wir müssen jetzt ja mal so für diese Übergangsphase auch ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und deswegen machen wir so ein bisschen Beratungsprojekte, bis wir dann so die erste Idee ausgearbeitet haben und Investoren haben und so. Und dafür gab es so diese Fink 3.
Mhm.
Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir irgendwann uns entschieden, wir wollen jetzt mal versuchen, den Weinmarkt zu verändern.
Okay.
Und haben eine Firma gegründet, Navinum, die revolutionärste Weinplattform, die wir uns so vorstellen konnten.
Die macht genau was?
Die Idee bei Navinum war, die, dass es ja, gibt wahnsinnig viele Leute, die gerne Wein trinken. Ja, trinkst du gerne Wein?
Ja, und so. Du?
Wenn ich dich jetzt frage, sag mir doch mal deine drei Lieblingsrebsorten.
Ach, ja.
So, genau. Also es war genau das Gefühl, es gibt viele Leute, die gerne Wein trinken, aber die wenigsten Leute haben Ahnung von Wein.
Nicht in der Tiefe, ja.
Genau, und das heißt, die sind echt immer so überfordert, was sie eigentlich kaufen sollen. Mm. Und am Ende kaufen sie nach dem schönsten Etikett. Was
dem schönsten Logo, ja natürlich.
Keine schlaue Idee ist.
Oder man schaut nach dem Preis.
So, oder nach dem Preis. Und wenn man den Wein jetzt offline kauft, im Weinladen, dann kann man das Problem ja noch lösen, weil da kannst du ihn halt im Zweifel vorher probieren. Wenn du den Wein online kaufst, geht's eben nicht. Ja, und da hast du immer das Risiko, du stellst jetzt eine Kiste und stellst dann nach dem ersten Schluck fest, so also ein Mist, der schmeckt mir gar nicht. Wo ist denn jetzt mal die nächste Wohnungseinweihung, wo ich irgendwie eine Flasche als Geschenk mitbringen kann, damit ich sie nicht selber trinken kann.
Ja,
und das ist eigentlich unbefriedigend. Ja?
Ja.
Und unsere Idee war, so wie der Spotify-Algorithmus deinen Musikgeschmack total gut kennt, lernen wir deinen Weingeschmack total gut kennen und können dir dann immer den richtigen Wein empfehlen, der zu deinem Geschmack passt. Und der zu dem jeweiligen Anlass passt, weil zu Fisch passt ein ganz anderer Wein als zu Spargel, als zu, weiß ich nicht, Rinderfilet.
Coole Idee.
So, das war so die Idee. Die fanden wir gut, die fanden auch eine Reihe von Investoren gut. Wir haben sehr schnell, obwohl wir nicht viel mehr hatten als eine PowerPoint-Präsentation und eine mehr oder weniger gute erweiterte Landingpage, haben wir ziemlich viel Geld eingesammelt, also einen deutlich siebenstelligen Betrag an Investorengeldern.
Krass.
Und haben dann losgelegt. Und das Geld, das reingeflossen ist, ist leider auch wieder komplett rausgeflossen, weil diese Idee einfach nicht funktioniert hat. Also muss man einfach sagen,
wir woran hat es gehangen?
Ja, ich glaube, es hat daran, also wahrscheinlich gab es auch genug Fehler, die wir gemacht haben. Ich glaube, ein Problem ist, dass die Deutschen einfach schlechte Weintrinker sind. Der, kannst du ja mal,
im Sinne von?
Ja, tipp mal, was ist der Durchschnittspreis einer Flasche Wein in Deutschland?
Oh ja, Deutsche sind sparsam. Das ist das Problem, oder? Ja,
also der liegt irgendwo bei 2,50 Euro. Also der Warenkorb ist dann viel zu klein. Und weil den Leuten relativ egal ist, was sie trinken, ist es so, dass die, du kannst alles richtig machen. Ne? Der Kunde bestellt den Wein, der schmeckt ihm super, der ist schnell da, das Paket ist halt, ist alles gut. Und trotzdem hast du keine Garantie, dass er wieder bei dir kauft, weil die Deutschen so Schnäppchentrinker sind. Dann liegt im nächsten Amazon-Paket wieder so typischerweise so ein Gutschein dabei von irgendeinem Händler, der dir sagt, jetzt gibt es hier irgendwie 12 Flaschen zum Preis von 8. Und dann kauft er eben da, weil er denkt, da weiß ich zwar nicht so richtig, was ich kriege, aber ich habe ein Schnäppchen gemacht. Also
Geiz ist geil.
Genau.
Es nervt, aber es
und
ist so.
Und darunter haben wir einfach gelitten.
Okay, ich
verstehe. Und haben immer mehr für einen Neukunden auf der Marketingseite ausgegeben, als wir in einem vernünftigen Zeitraum an Umsatz über ihn wieder reinbekommen haben. Und dann ist das ja so ein bisschen so ein Fass ohne Boden.
Ja, natürlich.
Und das war eine, ja, also für uns als Firma eine schwierige und für mich selber eine total beschissene Zeit, weil ich darunter extrem gelitten habe. Also richtig, also auch körperlich. Ich habe, weil wir Investoren hatten, nicht alle, aber mindestens mal einer der Investoren, so der auch institutionellste Investor, die haben uns schon richtig Feuer gegeben. Und ich habe alles an Stresssymptomen bekommen, die du haben kannst. Ne? Schlecht schlafen, Zähne knirschen. Ich hatte irgendwann Rückenschmerzen, die so krass waren, dass ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen konnte.
Nein.
Ja, und wo alle dachten, ah, krass, Bandscheibenvorfall. Am Ende lag ich irgendwann im Kernspin und
ja, der Stress.
Hatte jungfräuliche Bandscheiben.
Alter.
Bis wir dann immer drauf gekommen sind, ah ja, guck mal, die Rückenschmerzen kommen gar nicht aus dem Rücken, die kommen nämlich aus dem Kopf. Das ist einfach nur Stress.
Ja.
Und das war so der Zeitpunkt, zu dem ich ganz sehr, sehr stark angefangen habe, mich so mit Meditation, Achtsamkeits-, Mindfulness-Training und so auseinanderzusetzen. Für mich ein super Tool ist, um so mit Druck und Stress umzugehen.
Diese ganzen Emotionen zu channeln, ja.
Genau. Und also das habe ich in der Zeit auf jeden Fall gelernt. Und ja, dann war irgendwann absehbar, das Geld geht uns langsam aus. Und dann mussten wir uns fragen, so, versuchen wir jetzt nochmal eine Investorenrunde hinzukriegen? Und dann muss man sich auch fragen, okay, also wenn ich jetzt zu einem Investor mal hingehe und sage, ich brauche nochmal Kohle, dann muss ich dem ja auch irgendwie glaubhaft machen können, dass er eine realistische Chance hat, das Geld mal 5 irgendwie wiederzukriegen. Weil das ist ja sein Geschäftsmodell. Und dann haben wir uns mal angeguckt und haben gesagt, glauben wir das eigentlich wirklich noch? Eigentlich nicht. Und dann haben wir den Investoren gesagt, es macht keinen Sinn mehr, das so weiterzuführen. Haben die Firma dann in so ein, also wir haben die Seite nicht abgeschaltet, sondern haben das in so einen Autopilotenmodus überführt, wo das so alleine weiterlief. Das war, haben das Geschäftsmodell verändert, das war nur noch so ein Affiliate-Modell, wo wir Traffic weitergeleitet haben zu anderen Weinshops und dafür eine Provision bekommen haben.
Läuft das
und
immer noch?
Nee, wir haben es jetzt Ende letzten Jahres abgestellt. Wir haben gedacht, wir halten es noch am Leben, weil wir immer so gedacht haben, dieser Algorithmus und diese Empfehlungstechnologie, die ist echt total wertvoll und im Zweifel kann man die nochmal, hat die vielleicht nochmal einen Wert im Sinne von, wir können die nochmal an einen großen Händler verkaufen. Da hätten wir zwar nichts von gehabt, aber unsere Investoren.
Ja,
dann hätte man nochmal denen so einen Teil ihres Investments zurückzahlen können. Und wir hatten immer das Gefühl, die haben an uns geglaubt und uns vertraut. Also ist es jetzt auch unsere Verantwortung, alles zu tun, um irgendwie zumindest einen Teil ihres Geldes denen wieder zurückzugeben.
Ja, man fühlt sich verantwortlich, natürlich.
Haben das dann noch eine ganze Zeit versucht. Am Ende hat es nicht funktioniert, aber wir sind mit allen Investoren total fein auseinandergegangen und sind ja, mit denen heute noch in sehr engem Kontakt und es ist für alle okay, also gerade weil solche Investoren ja auch wissen, das ist ja ein Teil ihres Geschäftsmodells von 10 Investments, funktionieren halt zwei oder drei, die anderen nicht. So. Ja. Also da gibt es überhaupt kein böses Blut. Mhm. Also vor allem auch, weil die gesehen haben, wir haben...
Ihr habt euch Mühe gegeben.
Genau, wir sind ja jetzt nicht First Class um die Welt geflogen. Nee. Mhm. Und haben die Kohle verprasst, sondern ja, wir haben schon ernsthaft versucht, da das Beste rauszuholen, was geht.
Ja.
So, also Navinum war dann irgendwann klar, das wird es wohl nicht. Und dann war uns dreien aber trotzdem klar, so, dass wir als Team weiter sehr an uns glauben, dass wir ein gutes Team sind und gesagt, naja, von 10 Startups funktionieren ja eh nur 2 im Schnitt. Mhm. Also muss man ja erstmal 8 an die Wand fahren, bevor dann das 9. funktioniert. Und dann haben wir gesagt, naja, uns wird schon was anderes einfallen, was wir machen.
Weiter geht's.
Geht auf jeden Fall weiter. Mhm. Und jetzt überlegen wir uns mal in Ruhe, was wir als Nächstes machen. Und in der Zwischenzeit machen wir einfach wieder ein bisschen so Freelance-Beratungszeug. Das zahlt die Miete und so. Und dann war es tatsächlich so, dass extrem schnell, also schneller als wir dachten, Leute auf uns zugekommen sind. Als sie gehört haben, ach guck mal, die drei Jungs plus die, weiß nicht, 3 Angestellten, die wir zu der Zeit dann noch irgendwie hatten, die haben gerade Zeit. Das mit dem Weinverkaufen hat nicht so gut geklappt. So digitales Marketing, das können die schon. Und da kamen sehr schnell sehr viele Anfragen bei uns rein. Von Leuten, die gesagt haben, könnt ihr mal hier helfen, könnt ihr da helfen. Und dann waren wir relativ schnell auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, Mist ey, wenn wir das jetzt alles so bedienen wollen, das kriegen wir gar nicht mehr hin.
Aber immer noch selbstständig und ja, individuell, ne? Also jeder hat
also schon aus dieser Firma Fink 3. Okay. Wir hatten ja immer noch die Fink 3.
Ah ja, stimmt, ganz am Anfang, ja natürlich.
Haben wir gesagt, ja, dann reaktivieren wir die jetzt erstmal und so damit überbrücken wir so die Zeit. Und dann gab es aber so viele Anfragen, dass wir uns relativ schnell danach fragen mussten, ja Mist, ey, wenn wir das alles bedienen wollen, dann müssen wir jetzt irgendwie eigentlich nochmal Leute einstellen. Und dann fragst du dich natürlich, okay, vielleicht müssen wir jetzt auch gar nicht mehr so lange überlegen, was so das nächste große Projekt ist, das wir machen.
Vielleicht ist das Projekt vielleicht einfach schon da.
Ist es genau das. Krass, ja. Dass wir einfach Beratung, Digitalberatung, ja, und Digitalmarketing machen. Und dann haben wir uns immer gesagt, okay, dann ist halt eine Agentur oder Beratung jetzt unser neues Baby. Mhm. Und so ist dann Fink 3 zu einer Digitalmarketing-Agentur geworden, die es jetzt heute eben ist. Machen das jetzt so seit 4-5 Jahren. Sind seitdem schon sehr stark gewachsen, jetzt auf gut 80 Leute. Und es ist irgendwie ganz, also für mich so rückblickend cool zu sehen, und das gibt mir mittlerweile auch ein bisschen mehr Gelassenheit, dass man aus so Fehlschlägen irgendwie auch so positiv wieder rauskommen kann. Also dieser Moment Kündigung und Freundin weg, totaler Scheißmoment, aber am Ende hat es dazu geführt, dass ich heute Unternehmer bin, mit den besten Partnern, die ich mir vorstellen kann. Und ich weiß nicht, ob das passiert wäre ohne diesen Schlag in die Fresse.
Sicherlich nicht.
Und dass Navinum nicht funktioniert hat, war in dem Moment für mich persönlich eine Katastrophe. Und ich habe da wirklich drunter gelitten. Und trotzdem ist aus diesem fehlgeschlagenen Projekt ist das heute irgendwie eine Firma mit irgendwie über 80 Leuten geworden, für die wir total dankbar sind und die zum Glück total gut funktioniert. Also das so rückblickend zu erkennen, gibt einem so ein bisschen Resilienz Vertrauen, dass auch wenn Sachen mal scheiße laufen, man da auch wieder rauskommt und dass im Zweifel viel Besseres daraus entstehen kann.
Was auch viel mit dem Thema Mindfulness und all dem ganzen ganzheitlich geistigen, gesundheitlichen zusammenpasst, weil es ja dazu gehört. Also aus dem größten Tiefpunkt gibt es ja meistens das größte Wachstum.
Genau.
Man muss halt darauf vertrauen, auch in diesem Tiefpunkt weiterzumachen und entspannt zu bleiben.
Ja, genau. Und nicht zu verzweifeln. So. Man darf dann ja auch mal mit sich hadern und mal unzufrieden sein. Und man muss halt irgendwann auch sich da wieder so ein bisschen rausziehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was an dieser Dreierkonstellation mit Tim und Björn auch so gut ist. Selbst wenn einer mal ein Tief hat und jeder hat mal irgendwie ein Tief oder einen Moment, wo er unzufrieden ist oder sich fragt, was machen wir ja eigentlich? Dann sind da zum Glück noch 2 andere, die sagen, naja, komm, jetzt trinken wir mal Bier zusammen und ziehen wir dich schon wieder raus aus dem Tief. Ja?
Ja, ihr seid halt auch einfach richtig gute Freunde, so wie es dann hört.
Ja.
Das macht ja sehr viel aus bei so einer Gründung.
Das stimmt. Also man muss sagen, also ja, das sind auf jeden Fall, sind Tim und Björn für mich enge Freunde. Aber es ist auch so, muss man auch sagen, seit wir zusammen gegründet haben, verbringen wir wenig Zeit privat miteinander, weil man halt den ganzen Tag im Büro schon zusammen abhängt und dann auch im Zweifel am Wochenende mal andere Sachen macht und dann sagt, ich muss auch mal andere Leute sehen.
Ja, natürlich.
Aber Björn hat auch einen hervorragenden Hip-Hop-Musikgeschmack, mit dem gehe ich gerne irgendwie auf ein Hip-Hop-Konzert. Mit Tim gehe ich mindestens einmal pro Jahr zusammen mit zwei anderen ehemaligen Kommilitonen, gehen wir am Wochenende wandern oder wir verbringen auch so mal Zeit zusammen. Das ist natürlich weniger als jetzt mit meinen anderen Freunden, aber es ist natürlich eine extrem enge Vertrauensbasis. So, ja. Das ist schon so. Und ich glaube, wir haben einfach für uns alle drei so gemerkt, das ist so das beste Setup, das wir uns vorstellen können, weil wir uns ja sehr vertrauen, sehr gut ergänzen und sind da, glaube ich, schon alle drei sehr, sehr dankbar für.
Und aus Fink 3 wurde auch Fink 3 Commerce, habe ich gesehen, oder?
Ja.
Ist jetzt nochmal was entstanden?
Genau, also die Fink 3 Gruppe besteht aus mehreren Unterfirmen oder Unteragenturen, weil wir immer so das Gefühl hatten, wir wollen nicht so ein Gemischtwarenladen sein, wo wir sagen, die von Fink 3, die machen alles so ein bisschen, aber nichts richtig. Wir wollen nur bestimmte Felder besetzen, nämlich Felder, die gerade schnell wachsen und eine hohe Relevanz haben oder bekommen und wollen da die Besten sein, die es im Markt gibt. Wir wollen nicht die 58. SEO-Agentur sein oder die 112. Google AdWords-Agentur, weil davon gibt es schon so viele. Sondern wir gucken uns eher Felder an, die noch sehr stark wachsen, die noch nicht besetzt sind. Und da wollen wir die Besten sein. Und es gibt einmal die Fink 3 Commerce, die hat sich so auf die großen E-Commerce-Marktplätze Amazon, eBay, About You, Otto, Rakuten und wie sie alle heißen, konzentriert. Und wir helfen Marken, auf diesen Marktplätzen mehr Umsatz zu machen und erfolgreich zu sein. Sind da sicherlich auch so die Nummer 2 im deutschsprachigen Raum und auf jeden Fall unter den Top 5 in Europa. Ist auch die größte Einheit bei uns. Dann gibt es unsere Tochteragentur Fink 3 Bismut. Die macht digitales B2B-Marketing, weil B2B halt ganz anders funktioniert als B2C. Man nutzt andere Kanäle, man im B2B-Bereich spricht andere Zielgruppen an und ganz andere Mechanismen. Deswegen haben wir gedacht, dafür braucht es eben Spezialisten, die auch nur B2B machen. Und dann gibt es noch die Fink 3 Marketing Services, die macht ganz viel im CRM und Analytics, BI, Datenbereich.
Also ganz klar getrennt.
Genau. Also das sind so die drei Einheiten, die es in der Fink 3 Gruppe tatsächlich gibt. Also deswegen stehen hier, wenn man hier ins Büro kommt, so ein Logo-Friedhof an der Eingangstür, weil hier halt eine ganze Reihe von Firmen sitzen, zum Teil auch Beteiligungen von uns hier zumindest mal offiziell ihr Büro haben. Und so sind wir aufgestellt.
Fink genau, Fink 3.
Ja.
Also hat die HMS auf jeden Fall für dich nochmal eine ganz andere Stellung, weil dort ja eigentlich alles begonnen hat.
Genau, also da hat alles begonnen. Ohne die HMS würde ich meine Mitgründer nicht kennen. Ohne die HMS gäbe es diese Firmen hier nicht.
Die Miete im ersten Jahr, wie du erzählt
hast. Wir haben da umsonst Büros gehabt.
Ja. Dozent bist du dort auch?
Ich bin der Dozent. Ich war relativ lange, glaube ich, fast 10 Jahre Vorsitzender von dem Alumni-Verein. Weil ich finde, dieses Netzwerk von HMS-Absolventen, die alle relevante Positionen in deutschen Medienunternehmen haben, das ist schon sehr einzigartig. Und ich hatte immer das Gefühl, das muss man irgendwie hegen und pflegen und da möglichst viel rausholen.
Ja, pushen.
Und deswegen habe ich mich sehr lange im Alumni-Verein sehr stark engagiert. Bei der HMS irgendwie darüber verbunden. Wir versuchen regelmäßig HMS-Absolventen bei uns einzustellen. Ich glaube, haben jetzt hier so über die Zeit 5, 6 HMSler bei uns irgendwie eingestellt oder zumindest mal eine Zeit bei uns gehabt, weil wir wissen, dass da einfach, ja, wir wissen natürlich, was die Leute können. Und
ihr wart ja selbst vor Ort.
Genau. Ja, und deswegen, ja, also das war für uns natürlich einfach maximal prägend, ja, ganz klar.
Und wenn du jetzt an die HMSler in der heutigen Zeit denkst, was kannst du aus deiner Lebensgeschichte, die jetzt natürlich auch sehr stark HMS geprägt ist, aber auch alles drumherum, was kannst du den Leuten jetzt mitgeben? Jetzt bin ich im zweiten Jahr, die Praxisprojekte haben jetzt gerade angefangen, ich habe jetzt mein erstes Praxisprojekt bei Axel Springer gehabt. So, ich weiß nicht, in 9 bis 10 Monaten bin ich fertig mit der HMS und dann kommt ja wieder eine neue Lebensphase. Auf was sollte man jetzt achten bei der Berufsauswahl?
Also
bei seinem Weg in der Medienwelt, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, also hätte man mich, also ich erinnere das noch ziemlich genau, wir waren mal während des HMS-Studiums, haben wir mal so einen Unternehmensbesuch gemacht bei Radio Hamburg. Und da lief da auch der damalige Geschäftsführer, Stefan Schwenk, irgendwie rum und hat uns da begrüßt und bekam dann irgendwie mit, dass ich auch Radio mache und so und fragte, ah, okay, und was, wo soll man so deinen Weg hinführen? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, naja, in 10 Jahren hätte ich gern deinen Job. So mit Mitte, Ende 30 müsste ich Radio Hamburg Geschäftsführer werden, das war total mein Plan. Und ich dachte mir, du brauchst so einen roten Faden und so ein ganz klares Ziel, das du verfolgst. Mhm. Wenn ich jetzt heute mal zurückgucke, ist überhaupt kein roter Faden. Ne? Also Radio erst am Mikro, dann in der Vermarktung gemacht. Dann M&A in einem Konzern bei Axel Springer. Dann irgendwie Wein verkauft im Internet und heute Online-Marketing-Agentur. Also viel mehr Zickzack geht ja gar nicht. Fehlt ja nur noch irgendwie eine Station beim Finanzamt oder beim Bäcker. Also es gibt bei mir, für mich kann ich sagen, keinen roten Faden. Und ich bewundere ja immer Leute, die so ein ganz klares Ziel haben und das auch so eisenhart verfolgen und wirklich dann am Ende nach 20 Jahren genau da sind, wo sie hinwollen. Ist ja auch irgendwie cool. Für mich kann ich sagen, ich habe es anders gemacht und würde es auch wieder anders machen. Bei mir waren, ich habe die Jobs, die ich angenommen habe, da hatte ich jeweils Angebote, wo die vielleicht besser dotiert waren oder wo mir angesagt haben, ich müsste das machen, das ist der viel bessere Job. Ich habe mich immer nach Vorgesetzten entschieden. Und nach Leuten, wo ich gesagt habe, mit denen habe ich Bock zusammenzuarbeiten und das finde ich inhaltlich geil. Und das würde ich immer wieder so machen, mich von der Leidenschaft treiben lassen und nicht von so äußeren, vermeintlichen äußeren Vorgaben, wie eine geile Karriere auszusehen hat. Weil, ey, du verbringst so viel Zeit bei der Arbeit. Idealerweise sollte man das, was man macht, schon aus einem inneren Antrieb und aus einer Leidenschaft machen.
Ja, und auch mit Leuten, die man hoffentlich gut leiden kann.
Genau, und nicht um ein extern vorgegebenes Karrierebild zu erfüllen, weil das macht einen nicht glücklich. Ja. Also,
ich glaube, das muss man innerlich irgendwann selbst verstehen, was man auch an so Tiefpunkte vielleicht kommt.
Ja, genau.
Um es verstehen zu können. Also ich glaube, mit ganz vielen Leuten, wenn man so spricht, merkt man, dass die einfach ein festgesetztes Bild haben und daran lässt sich gerade jetzt nichts ändern. Und ich glaube, dann muss man die auch ziehen lassen und dann muss jeder so für sich gucken,
genau,
ob das für ihn funktioniert.
Ja, absolut. Und wirklich zu gucken, wo habe ich meine Neugier, wo zieht mein Herz mich hin und wofür habe ich eine Leidenschaft? Weil da, wo man eine Leidenschaft hat, da wird man auch gut drin sein. Mhm. Bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, es ist falsch, das sehe ich heute bei vielen Absolventen, es ist falsch, sich darüber zu definieren, was ist mein Einstiegsgehalt. Das Einstiegsgehalt ist ehrlicherweise, es ist völlig egal, ob du in deinem ersten Job 5.000 Euro mehr oder weniger im Jahr verdienst. Das ist einfach, es kommt einem in dem Moment wahnsinnig viel vor, aber das ist eigentlich Banane. Ich würde gerade die ersten Jobs immer danach suchen, wo kann ich in kurzer Zeit am meisten lernen, wo kann ich mich schnell weiterentwickeln und wo kann ich in 10 Jahren irgendwie im Zweifel auch monetär am meisten mitnehmen und am meisten verdienen, weil ich eben mich schnell weiterentwickelt habe und viel gelernt habe. Ja. Weil die 5.000 Euro mehr oder weniger, die du bei deinem Einstiegsgehalt hast oder nicht hast, die sind ja total also wenig bedeutend, wenn du 10 Jahre weiter denkst, weil da sind die Gehaltsunterschiede zwischen jemandem, der von Anfang an auf einem guten Weg war und sich schnell weiterentwickelt hat, sind ja viel höher.
Okay.
Und das sage ich auch heute Leuten immer, die irgendwie bei uns anfangen und dann sagen, aber meine Kommilitonen verdienen, haben ein Einstiegsgehalt, das ist 3.000 Euro mehr als meins, da fühle ich mich jetzt irgendwie schlecht. Dann sage ich denen immer, ja, aber guck mal lieber, wo kannst du hier bei uns in 6, in 12 und 24 Monaten sein? Dann machen wir mit Leuten eben auch so Entwicklungspläne, ne? Wo wollen wir sie inhaltlich von der Verantwortung hin entwickeln? Und was heißt das dann eben auch finanziell? Und deswegen, ich finde immer noch, ich sehe häufig, so habe ich Absolventen, denen bei mir ausgeführt, das wichtigste Kriterium für den ersten Job ist das Gehalt. Mhm. Und natürlich ist Geld wichtig. Klar, ich glaube, andere Sachen sind eben auch wichtig und vielleicht sogar wichtiger, weil das gute Gehalt folgt automatisch, wenn man eine gute inhaltliche Entwicklung macht und Verantwortung übernehmen kann. Und darauf würde ich viel mehr gucken bei so den ersten Jobs. Und sich einfach auch angucken, wo es, also wie viel Bock bringt das, in einer Firma zu arbeiten? Ne? Also wie hat diese Firma irgendwie, wie ist deren Kultur, wie gehen die mit Mitarbeitern
um? Also diese Identifikation mit dem Unternehmen und was es eigentlich macht, ja.
Genau. Und was sind eigentlich meine Anforderungen an einen Arbeitgeber?
Ja.
Also ist das irgendwie nur ein festes Dach, ein Schreibtisch und dass das Gehalt regelmäßig und pünktlich kommt?
Ja.
Oder sind mir ganz andere Dinge wichtig? Ne? Eine größere Flexibilität in der Art zu arbeiten? Oder habe ich Bock auf ein internationales Umfeld? Oder ist mir wichtig, dass mein Arbeitgeber mir nochmal ganz andere Dinge ermöglicht, mich persönlich weiterzuentwickeln? Gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, die wir hier auch bei uns von unseren Mitarbeitern so gespiegelt bekommen. Und ich finde, diese Fragen darf und sollte man sich auch ruhig stellen, wenn man sich für einen Arbeitgeber entscheidet.
Also in die Tiefe gehen.
Ja.
Was will man?
Genau.
Also erstmal, was will ich unabhängig von den anderen?
Ja, genau. Und sich nicht so von, nicht so von externen Bildern leiten lassen, wie eine geile Karriere auszusehen hat, sondern es entscheidet immer noch bitte jeder für sich selber, was ein guter Berufsweg ist.
Das ist auf jeden Fall eine gute Coaching-Aussage. Was machst du denn im sozialen Bereich?
Ja, also das ist tatsächlich ein Feld, das mir irgendwie wichtig ist, mich jetzt nicht nur über Arbeit und irgendwie die Größe der Firma zu identifizieren, sondern ich finde, man hat als Unternehmer eben auch eine gewisse soziale Verantwortung, weil wir irgendwie alle das Glück haben, zufällig irgendwie auf einem Teil der Erde ausgespuckt worden zu sein, wo man in der Regel ja keine sehr existenziellen Sorgen und Bedürfnisse hat, sondern es geht uns hier schon allen in der Regel sehr gut. Und wir leben hier in Bedingungen, wo man überhaupt darüber nachdenken darf, eine Firma zu gründen und die Möglichkeit hat, weil man sich eben nicht mit anderen Dingen und Sorgen auseinandersetzen muss. Und deswegen finde ich, so soziale Verantwortung geht halt nicht erst los, als wenn du ein Konzern bist mit 10.000 Mitarbeitern und eine eigene CSR-Abteilung hast, sondern ich finde, das hat man als Unternehmer auch schon vorher, dass man sich dafür engagieren darf gerne. Und ich mache das so auf, also erstmal machen wir das hier als Firma, dass wir sehr, sehr unterstützen, wenn Mitarbeiter sich sozial engagieren. Das heißt, die kriegen dafür extra Urlaub. Wenn sie für wohltätige Zwecke arbeiten, kriegen sie zusätzliche Urlaubstage. Wenn sie Geld spenden für soziale Einrichtungen, dann verdoppeln wir das. Spenden also denselben Betrag für denselben Zweck. Und es gibt dann ein Projekt, das nennt sich Techbikers. Das wir jetzt seit 9 Jahren machen. Das ist ein Rennrad-Sport-Netzwerk Event für den guten Zweck.
Die Idee ist, kann man sich das vorstellen?
Also ich mache sehr gerne und sehr viel Sport und unter anderem Rennradfahren. Und einmal pro Jahr veranstalten wir eben ein Event, wo so 40 Leute aus der Startup-Digitalszene zusammenkommen und dann gehen wir 3 bis 4 Tage zusammen Fahrradfahren. Immer von einer Stadt in die andere. Also wir haben schon Prag, Berlin, Kopenhagen, Berlin.
Nice.
Berlin-Hamburg gemacht, also unterschiedlichste Strecken. Und das ist schon, kann man glaube ich sagen, relativ professionell organisiert, ja, mit Begleitfahrzeugen, mit Verpflegung, mit Bike Guides, die diese Gruppe führen, mit Unterkunft, alles. Das sind 40 Leute.
40.
Und die Teilnehmer zahlen dafür einen sehr kleinen Teilnahmebeitrag. Den Rest der Kosten decken wir über Sponsoren. Und dann sagen wir den Leuten eben, pass mal auf, dafür, dass ihr hier irgendwie die besten 4 Tage des Jahres habt, mit geilen Leuten zusammen Fahrrad fahrt, abends Gin Tonic trinkt, ein gutes Netzwerk habt und viel Spaß habt, dafür nichts zahlt oder fast nichts zahlt, aktiviert ihr jetzt mal alle hier euer Netzwerk und eure Social-Media-Reichweite und wir sammeln Spenden für einen guten Zweck. Und der gute Zweck heißt World Bicycle Relief, ist eine Non-Profit-Organisation, die abgelegene Dörfer in Afrika mit Fahrrädern ausstattet, weil die Menschen dort ja immer sehr weite Distanzen überbrücken müssen, zum nächsten Brunnen, um an frisches Wasser zu kommen. Zur Schule, ja, damit die, genau, ja. Wenn es über die nächste Schule häufig 20 Kilometer entfernt, damit die Kinder zur Schule kommen, damit die Leute zum Krankenhaus kommen und so weiter. Also ein bisschen so Hilfe zur Selbsthilfe und ein total guter Zweck. Ja, und dafür sammeln wir eben Spenden. Dieses Jahr 90.000 Euro zusammengekommen, also schon.
Guter Betrag.
Das ist schon irgendwie irgendwie Geld.
Ja.
Und das ist so, ja. Ist immer ein tolles Wochenende, ist natürlich auch mal sau viel Arbeit, aber Arbeit, die man gerne macht, weil man irgendwie das Gefühl hat, nicht nur das Wochenende bringt Spaß, sondern wir tun damit auch wirklich was Gutes. Und das machen wir jetzt, glaube ich, das 8. oder 9. Jahr. Ich bin mittlerweile bei World Bicycle Relief, auch da irgendwie sitze ich in so einem Aufsichtsrat, weil wir mit denen so ganz eng verbandelt sind. Das ist, sind so Sachen, die mache ich einfach gerne, weil die, ja, weil ich finde, man. Uns geht's gut und dann ist es einfach
auch.
Kann man auch was abgeben und ein bisschen was zurückgeben. Und das ist so ein Bereich. Dann haben wir irgendwann mal so alle HMS-Absolventen, die Unternehmer geworden sind, haben gesagt, wir wollen eigentlich so dieses Thema Unternehmertum unterstützen und Leute unterstützen, die unternehmerischen Spirit haben, die sich aber vielleicht das HMS-Studium nicht leisten können für den Moment und haben so ein Unternehmerstipendium ins Leben gerufen.
Okay.
Und ja, also gibt es so unterschiedliche Dinge, die mir eben auch wichtig sind, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin gerne Unternehmer und ja, ich freue mich auch, wenn es der Firma gut geht, aber das ist nicht das Einzige, was mir irgendwie Zufriedenheit bereitet, sondern ich bin ganz froh, dass es noch einen anderen Bereich in meinem Leben gibt, oder ich räume dem gerne Raum ein, um auch Sachen zu machen, die jetzt nicht mehr dem Wachstum der Firma dienen, sondern irgendwie, mit dem man ein bisschen was zurückgeben kann.
Was menschlich ist. Ja, vielen Dank, Jan.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, Leute, das war Jan Bechler im Gespräch über seine persönliche Heldenreise. Und ich weiß ja nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist, wie oft ich und ja gesagt habe. Aber ich liebe solche Gründungsgeschichten und habe mich davon total einnehmen lassen. Und ja, falls ihr daraus ein Trinkspiel machen wollt und jedes Mal einen kurzen trinken wollt, wenn ich mal wieder sage, dann ist es völlig in Ordnung für mich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.